Chocobotcast, der Talkcast mit Talkgast.
Flavia Kleiner, wir sind hier im Verlag Kein und Aber. Das ist ein Zufall. Nicht so ganz ein Zufall. Ich bin hier im Verwaltungsrat noch ein bisschen zugegangen. Aber es ist näher, ich bin dort, wo du wohnst. Wir sind umgeben von Büchern und von Lektoren. Und was ist eigentlich gerade im Moment das aktuelle Buch, das du liest?
Ich lese zurzeit das Buch «Europadämmerung» von Ivan Kastev. Der Ivan Kastev ist ja Philosoph ursprünglich. Und er schreibt halt ein Buch über die Wahrscheinlichkeit von einer Desintegration von Europa. Eine Wahrscheinlichkeit, die halt von der aktuellen europäischen Elite nicht wahrgenommen wird oder ausblendet wird, muss man sagen, aktiv. Es ist eindrücklich, weil er das eigentlich relativ neutral beschreibt. Aber man weiß ja, dass der Kastev ein Freund von Europa ist und er sieht den Wert in einem vereinten Europa. Aber mir gefällt eigentlich sein klarer Blick und auch seine Kompromisslosigkeit, indem er Probleme anspricht.
Mit dem Buch sind wir jetzt ja total gerade in deinem Fachgebiet drin. Liesest du manchmal auch Bücher, die nicht mit dem Fachgebiet zu tun haben? Liesest du Belletristik?
Unbedingt. Ich habe jetzt gerade ein anderes Buch noch gelesen, von der Olga Krasnova, heisst sie, glaube ich. Sie ist aserbaidschanische Schriftstellerin. Und sie hat vor ein paar Jahren so ein Buch geschrieben, «Der Russe ist einer, der Birken liebt». Und ich finde nur schon den Titel genial.
Du gehst auf Titel, so bei so Sachen?
Auch. Weil ich finde, das ist nämlich das alles Anspruchsvollste, stelle ich mir vor, als Autor einen Titel festzusetzen. Und ja, ich finde es sehr lässig. Es hat auch mit Israel zu tun, das Buch, das ich ja auch ein Jahr studiert habe. Es ist so ein bisschen eine Identitätssuche-Roman von einer jungen Frau.
Du bist jetzt, glaube ich, gerade aus Berlin zurückgekommen. Du bist ja eine von diesen Personen in der Schweiz, die so für die Öffnung ist von der Schweiz. Mhm. Du bist sicher auch international unterwegs. Du hast vorher gesagt, du warst in Israel. Du reist viel umeinander und deine Wirkung wird ja auch wahrgenommen im Ausland. Also letztes Jahr hat ja Politico Europe hat dich zu den 28 einflussreichsten Personen, glaube ich, gehört jetzt im 18. Da bist du dort unter den 28 bis Nummer 17. Ist das sonst noch ein Schweizer oder eine Schweizerin dabei? Oder bist du die Einzige?
Ja, also tatsächlich bin ich die einzige Schweizerin auf dieser Liste. Und ich war sehr erstaunt, dass ich zu dieser Position komme. Ich freue mich aber natürlich sehr und finde es vor allem eine coole Plattform, weil einfach wir unser Engagement können mehr Leute auch im Ausland erzählen und vermitteln. Unsere Überzeugungen darlegen eigentlich in der Verteidigung von der liberalen Ordnung, in der wir leben, also das, der Wert der Demokratie und auch, wie man in einer direkten Demokratie, wie wir sie leben, kann Wert vermitteln von einer liberalen Demokratie. Also eben, was der Rechtsstaat bedeutet, was Grundrecht bedeutet, alles Themen, die derzeit unter Beschuss sind in nicht weit entfernten Ländern. Und ich glaube, das ist vor allem das Coole daran, oder? Dass wir jetzt mit noch mehr Leuten in Kontakt kommen. Ich bin viel am Umreisen, am Vortrag halten. Das ist ein riesiges Privileg, denke ich jedes Mal, oder? Wenn man so Leuten erzählen, was einem beschäftigt und passioniert auch. Und was einem
gibt es denn das jetzt praktisch, wenn eine Operation Libero, die sich auf Europa ausweitet?
Ja, mal Gedanken.
Oder gibt es so ein bisschen Schwesterorganisationen?
Ja, also so Sämli, die man pflanzt, wo Leute, die inspiriert sind, die plötzlich denken, hey, und das merke ich immer bei diesen Vorträgen, die allerwichtigste Nachricht ist eigentlich, man kann etwas machen. Wenn ich dann einmal erzähle, jo, wir haben im Fall seit 25 Jahren Rechtspopulismus in diesem Land und sie ist die grösste Partei.
Und sie ist besiegbar.
Und sie ist besiegbar.
Auch durch jemanden, den man vorher gar noch nicht kennt hat, wie du.
Genau,
du kommst
daher
und du hast mit anderen Frauen und Männern, fast alles junge Leute eigentlich, gehst hin und besiegst eine SVP, also man redet da von der Abstimmung über die Durchsetzungsinitiative.
Genau. Und darüber aus jetzt, oder? Ich meine, es gibt weitere so Kämpfe auszustehen und das ist mir völlig klar. Wir haben noch überhaupt nichts geleistet, dann denke ich wieder, oder? Also es gibt noch viel wichtigere Abstimmungen, die
also die SVP wird auch immer dafür sorgen, dass es Kämpfe
aber
wird geben. Also, dir
aber
wird die Arbeit nicht ausgehen auf politischem Gebiet.
Und eben so ist es eigentlich spannend, weil ich meine, auch das, was wir Libero gegründet haben, wir hatten keinen blassen Schimmer gehabt, wie schnell sich die Welt wird ändern. Ich meine, auch jetzt, wenn man es zurückdenkt, oder, vor zwei Jahren noch, vor zweieinhalb Jahren, hätte man sich vorstellen können, dass Brexit passiert. Oder hätte man sich vorstellen können, dass Donald Trump Präsident wird. Eben darum finde ich das eine total spannende Entwicklung. Und mehr noch aber, fände ich es auch reizvoll, eigentlich je länger, je mehr daran studieren, wie kann man eigentlich eine positive Geschichte erzählen und eine zukunftsgerichtete und aus dem Abwehrkampf rauskommen.
Ein neues Narrativ, wenn man so sagt.
Ja,
oder?
Aber mir geht es ein bisschen, das Narrativ ist langsam so ein Unwort.
Eben,
ich.
Darum habe ich es als Unwort jetzt gerade gebracht.
Sehr schön, genau. Nein, also, mir geht es um eine Haltung, die man muss etablieren und irgendwie so ein bisschen
Woher hast du deine Haltung? Du kommst aus einem bürgerlichen Elternhaus raus. Ich glaube, deine Eltern waren in der FDP oder sind immer noch, nehme ich an. Und du bist dort aufgewachsen. Hast du Geschwister?
Ja, zwei. Einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester.
Wie sind denn die so politisch jetzt drauf?
Wahrscheinlich ein bisschen linker.
Als du?
Ja, aber sie sind nicht sehr politisch. Also sie sind irgendwie, soll ich sagen, alltäglich. Also meine Schwester zum Beispiel, die arbeitet jetzt da in einer Schule, die heisst Welcome to School. Das ist eine Schule für Geflüchtete, aber Leute, die noch keinen Status in dem Sinn haben und wie noch nicht in die Schule oder in eine Ausbildung gehen können. Die können für 50 Franken im Monat können sie quasi Schulbildung geniessen. Und sie ist dort stellvertretende Schulleiterin. Und ich bin
also auch sehr engagiert.
Ja, eben. Also so in dem
gesellschaftspolitisch engagiert ist die ganze Familie.
Voilà. Nein, und ich bin sehr beeindruckt. Sie macht das super. Meine Schwester, wirklich cool.
Wie hat er dann die FDP nicht genügt? Also es gibt ja, wenn man bei einer FDP-Familie aufwächst, gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder man übernimmt das oder man ist extrem dagegen. Also man wird links.
Ja.
Also man geht zu den Juso zum Beispiel. Hätte man vorstellen können, dass da jemand geht, der mit FDP-Leuten aufwächst.
Ja.
Das ist bei dir nicht passiert, oder?
Nein, also ich kann mir wirklich nicht vorstellen. Aber ich muss sagen, es ist eine grosse Enttäuschung eigentlich, die ich habe über die FDP. Ich finde, es war mal eine grossartige Partei gewesen. Einfach weil sie in dem Sinn, weil ich vor allem halt auch ihre gesellschaftspolitische und ihre liberale Haltung möchte auskehren, oder? Also sie war Gründerin von dem Staat und hat wahnsinnig gescheites Zeug.
Und zwar auf gesellschaftspolitischem und staatspolitischem Gebiet und nicht nur auf wirtschaftspolitischem.
Genau. Und seitdem man einfach sich nur noch auf Wirtschaftspolitik und Interessenspolitik konzentriert, habe ich mich einfach nicht bekennen zu dem. Also meine Mutter hat mich da versucht, irgendwie anzuwärmen. Und sie hat immer gesagt, komm doch mit ans Fondue-Essen.
Oh, das Fondue-Essen mit der FDP?
Genau. Und ich,
das stelle ich mir spannend vor als junge Frau. Ich musste
auch an Gemeindeversammlungen müssen. Und das finde ich aber auch gut. Das war ja auch staatspolitische Erziehung von meiner Mutter. Und so. Und sie war ja auch Gemeinderätin in dieser Gemeinde, in Niederhasli, wo ich aufgewachsen bin. Ja, eben.
Was sagt denn sie zum Beispiel? Deine Mutter, die in der FDP engagiert ist, dazu, dass ihre Tochter jetzt eigentlich das grosse Schreckgespenst von der SVP in der Schweiz geworden ist.
Sie findet es cool. Und sie ist auch Mitglied von Libero und sie unterstützt das. Sie hat einfach immer gefunden, hey, schau, du musst Farbe bekennen. Und darum hat sie eigentlich immer gefunden, das spricht für einen Parteibeitritt. Und das ist halt auch so, wie man in dieser Generation aufgewachsen ist, wo sie aufgewachsen ist, oder? Aber, also sie findet das jetzt nicht weiter problematisch, oder? Oder negativ, dass ich nicht den klassischsten Weg gegangen.
Und der Vater?
Auch nicht.
Jetzt, ihr habt ja wirklich einen grossen Erfolg gehabt. Ihr seid fast aus dem Nichts aufgetaucht, kann man ja sagen, dort im Kampf gegen die Durchsetzungsinitiative. Und nachher hat man dann gefunden, da entsteht etwas Neues. Oder eben der Name Operation Libero, Zivilgesellschaft. All diese Ausdrücke sind dann irgendwie rumgeschwebt und irgendwann hat man doch auch ein bisschen darauf gewartet, dass da mal eine neue Partei entsteht. Habt ihr euch das mal überlegt, eine Partei zu gründen? Und was hat euch davon abgehalten bis jetzt?
Ja, natürlich die Frage aller Fragen, gerade so vor den Wahlen im 19. Tatsächlich, also am Anfang, auch aus der Enttäuschung, die wir uns ursprünglich gegründet haben, das war ja nach der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative am 9. Februar 2014, haben wir echt gefunden, hey, wir müssen eine neue Partei gründen. Weil keine von den Bestehenden hat es geschafft, der SVP das Narrativ streitig zu machen, dass es zu viele Ausländer hat in der Schweiz oder dass man die Personenfreizügigkeit in erster Linie ein Schaden sei für die Schweiz. Niemand hat es geschafft, zu sagen, was es für eine freiheitliche Errungenschaft ist. Nicht einmal die FDP, die eigentlich genau die Argumentation hätte fahren müssen. Und aus dieser Enttäuschung heraus haben wir ganz klar gefunden, ey, das müssen wir jetzt machen. So.
Gut, es hat ein paar bei den Linken, die das gesagt hat. Also sagen wir jetzt mal von der SP aus.
Bestimmt. Aber man muss auch wiederum sagen, dass es auch genug gegeben hat in der SP, die tatsächlich das extrem problematisiert haben. Ich meine, fair enough, kann man, muss man machen. Aber
Besitzstandswahrung von den Gewerkschaften,
genau.
Die dann hier spielt.
Ja, und ich meine, dort haben ja auch hoffentlich alle ihre Lehren daraus gezogen. wir wiederum haben einfach dann aber doch gefunden, ja, die Frage ist, die Mitte ist schon recht zersplittert, oder? Mit einer BDP, einer GLP, CVP, die ja auch sich irgendwo dort tummelt, aber immer mehr nach rechts rückt irgendwo, hat man das Gefühl. Dass es wie schwierig ist, wenn man noch eine zusätzliche Partei wieder gründet, oder? Und wir sind heute noch eigentlich in dieser Situation, wo wir das reflektieren und uns wirklich überlegen müssen, wie wir auch eine progressive Mitte stärken wollen.
Also ihr seid ja relativ nahe bei der GLP, würde ich jetzt mal sagen, oder? In verschiedenen Fragen.
Ja,
da gibt es doch auch irgendwie so eine Strömung, vor allem die Jungen bei der GLP, vor allem junge Frauen hat es da sehr offensiv sind, auch eben im Diskutieren von einem neuen Narrativ, um nochmal das Wort zu brauchen, wo man eben nicht alles einfach der SVP überlassen. Und das wäre eigentlich so eine logische Entwicklung, oder? Dass ich euch würde da mit der GLP zusammen zu einer neuen, jungen, liberalen Kraft, staatspolitisch aktive Kraft entwickeln.
Klar, wobei eben ich, das ist meine persönliche Meinung, ich fasse Politik einfach als einen viel breiteren Begriff auf. Für mich fängt das auch schon viel niederschwelliger an als bei einer krassen Parteigründung, die einfach so ein riesiges Ding ist. Und dann hat man so ein Kind geboren, das man grossziehen muss über mehrere Jahre. Und also ich glaube auch tatsächlich, dass man über das Führen von Debatten oder das Lancieren von einem Gespräch zu einem Thema oder eben mittels Kampagne kann eine Stimmung schaffen. Und ich meine, das wirklich so eine Art Atmosphäre in einem Land verändern. Das ist doch etwas Feinstoffliches, stelle ich es mir manchmal vor. Aber wie...
Ja gut, am Schluss ist dann knallhärte Stimmzahlen, oder? Nicht
bestimmt,
nur Feinstoff.
Aber wer sitzt im Parlament? Das sind auch Menschen. Und ich glaube, auch die unterliegen einer Stimmung. Das sind auch Leute, die wiedergewählt werden, muss man sagen. Oder? Das ist halt das ewige Spiel.
Fast alle.
Ja.
Und zwar sehr intensiv. Ja. Genau. Und sie sagen es auch immer wieder.
Ja, oder auch nicht, aber man spürt es.
Ja.
Und ich finde, das ist eigentlich, also das ist meine Auffassung. Ich glaube auch, über diesen Zugang kann man Stimmung schaffen und Themen einbringen. Und das war ein Ansatz, den wir von Anfang an dann verfolgt haben. Eben auch. Wir haben uns lanciert mit dem Manifest sozusagen, oder so dem Aufruf für die Schweiz als Chancenland statt eben als Freilichtmuseum.
Also ja, so. Das ist ja toll, das ist ja toll rübergekommen. Ich meine, nur dass du das nicht falsch verstehst, Flavia, ich will euch nicht dazu drängen, eine Partei zu gründen.
Genau. Ja.
Ich will eigentlich nur ein paar Gründe hören, warum man es nicht macht. Oder? Weil eine Parteigründung beinhaltet dann auch sehr viele mühsame Sachen. Also, ich meine, wenn ihr eine Partei gründen würdet, müsstest du ja schon fast das Parteipräsidium übernehmen.
Ja,
und du müsstest eigentlich jeden Tag zu irgendwelchen Sektionen reisen, wo sich dann ganz viele Leute werden zu Sektionen bilden, die denken, da habe ich doch auch eine Möglichkeit zum Aufsteigen. Ich will doch schon lange Politik machen. Und das ist jetzt eine junge Kraft. Und der ganze mühsame Weg hätte er dann auch. Ist das nicht auch ein Grund, warum wir es bis jetzt nicht gemacht haben? Ich meine, ihr müsst euch jetzt ja auch nicht zu jeder Frage, zu jeder Stoppstrasse, die geplant wird, in einem Dorf äußern.
Ja.
Sondern ihr könnt euch wirklich auf die grossen Würfe konzentrieren.
Ja. Also, ich möchte an dieser Stelle anmerken, oder? Ich bin vollster Bewunderung für alle, die das eben machen. Wo die Härte, und mir ist bewusst und wird jeden Tag bewusster, was für eine knochenhärte Arbeit das ist, die Parteiarbeit.
Ja, das ist es. Ich gehöre auch nicht zu denen, die, ich meine, viel in meiner Branche, es gibt ja ganz viele Jokes darüber, dass Politiker sind immer dumm und karrieristisch und korrupt.
Ja.
Und ich finde, es gibt ein paar von denen, aber man soll dann denen ihre Namen nennen, aber nicht sagen, alle, die das machen, sagen das so.
Gleich aber sehe ich schon den Punkt, also ich meine, eben Operation Libero, wir haben uns gegründet, um gewisse systemrelevante, würde ich schon fast sagen, Fragen halt dort eigentlich auf den Plan zu treten und zu verteidigen, oder? Also, und dort dann aber auch wieder in Angriff überzugehen, so ein bisschen wie die Fußballmetapher oder vom Libero, wo es nicht mehr gibt. Aber er ist der Verteidiger, der in dem Sinne auch die Angriffe lancieren kann. Und das ist so ein bisschen der Ansatz, der mir wichtig ist. Und darum eben längerfristig fände ich es fast spannender, wenn wir uns auch konzentrieren darauf, wie können wir in dem Sinne eine Situation schaffen in der Schweiz, wo man nicht mehr sämtliche Energie darauf verwendet, Angriff auf die freiheitliche Ordnung in diesem Land abzuwehren und kann übergehen in eine Gestaltung von der Schweiz, oder von der Zukunft der Schweiz.
Ja gut, aber
solche
Angriffe wird es immer geben.
Ja, aber ich meine jetzt wirklich in dem Sinn, beispielsweise die Kündigungsinitiative, die SVP die Unterschriftensammlung lanciert hat. Oder? Das ist wieder eine Situation, wo einfach ein neuerlicher Angriff auf die bilateralen Verträge folgt. Der wievielteste? Ich weiss es auch nicht.
Der Austritt aus der Europäischen Menschenrechtskonvention.
Eben, das kommt sowieso, ja. Oder? Das ist die nächste Forderung, die Selbstbestimmungsinitiative. Über die stimmen wir ja schon vorher noch ab, wahrscheinlich. Und ich will nur sagen, ich habe das Gefühl, das ist so viel Energie und auch emotionale Energie, die reinfließt in extrem, aus meiner Sicht, halt destruktive Projekte. Wir haben noch nie oder länger nicht mehr richtig Europapolitik gemacht. Wir haben nur Feuerwehr, Abwehr, Politik gemacht, um den Status quo überhaupt zu verteidigen.
Also das ist ja dein Spezialgebiet, Europapolitik. Mhm. Du bist ja da auch, das habe ich mir aufschreiben, du bist Masterstudentin und Unterassistentin am Lehrstuhl für europäische Zeitgeschichte. Im Moment musst du dich ja eigentlich mit so Vertragsfuchsereien umschlagen, oder? Was die Schweiz mit der EU, mit den Bilateralen, es ist eigentlich ein bisschen ein Knatsch. Mhm. Es ist ein bisschen ein übersichtliches Knatsch und man vermisst da ein bisschen die grossen Linien.
Allerdings.
Und die grossen Positionen, die die Schweiz könnte einnehmen. Ja. Es wird überall ein bisschen geflickt und wäre das dann nicht eine Chance, wenn man natürlich dann auch immer die Angriffe, wie du sagst, auf gewisse Grundwerte auch von einer gewissen Kraft und da jetzt von der SVP dort abwehren, dass es das dann nicht immer auch eine Chance gibt, eben solche Grundsätze zu diskutieren. Das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht manchmal.
Unbedingt, und ich möchte eben eigentlich auch sagen, also eben das schon angetönt, ich würde schon fast sagen, beelendet manchmal so die sehr enge Sichtweise auf eben einerseits Politik, aber auch auf ja, wie kann man, zum Beispiel, wie könnte man eigentlich ein Verhältnis gestalten zu Europa? Mir ist klar, oder? Ich bin in einer privilegierten Situation. Ich muss nicht tagtäglich Verträge aushandeln mit Europa. Aber wirklich einmal den Schritt zurück, das rauszoomen und sich überlegen, auch zum Beispiel Fragen, wie was mich interessieren würde, wie könnte dann eine europäische Ordnung aussehen, zu der die Schweiz gerne würde beitreten? Oder? Also wie müsste sich die Europäische Union verändern, dass es für die Schweiz eben vielleicht attraktiver noch ist oder auch überhaupt in der Öffentlichkeit annehmbar, dass wir ein Mitglied werden können. Ich finde es spannend, gerade als Schweizerin zu überlegen, ja, uns ist Demokratie so wichtig und mir unglaublich wichtig. Ich finde unser politisches System super und ich möchte es nicht missen. Wie könnte das eine Inspiration sein für ein europäisches System?
Indem andere Länder zum Beispiel gewisse Sachen übernehmen von uns.
Zum Beispiel. Nein, ja. Aber ich meine wirklich eine Art
Du bist ja da echt Föderalisierung. Ein bisschen am Arbeiten, oder?
Ja, aber eben, das passiert eben sehr informell. Und das meine ich mit dem weiteren politischen Begriff, um auch eine Art die anderen Länder eben mit der sogenannten Zivilgesellschaft in Kontakt zu treten und so die internationale Zusammenarbeit von verschiedenen politischen Bewegungen zu verstärken und eben so ein Schwingungen erzeugen, die eben genau die Stimmung wieder ein bisschen kippen können zugunsten von mehr Europa und diesen Grundwerten, die uns alles am Herzen liegen. Und das ist wirklich krass, man muss ja sehen, also die internationalen Nationalisten, die sind schon längstens am Tage.
Ja klar, die sitzen aber auch im EU-Parlament.
Auch, aber ich meine tatsächlich, oder, den Austausch, den man teilweise auch weiss, wo stattfindet.
Wenn wir nochmal darüber reden, wir haben vorher darüber geredet, wegen dem Lesen, Fachliteratur und Belletristik. Und es gibt ja gewisse Belletristik, die genau die Stimmungen, die du auch immer ansprichst, die Stimmungen eben manchmal fast besser ausdrücken können als Fachliteratur. Mhm. Und es gibt im Moment ein tolles Buch von Robert Menasse,
ja.
«Die Hauptstadt». Ja. Hast du schon gelesen?
Ich habe angefangen, muss ich sagen, aber ich tue manchmal so ein bisschen mehrere Bücher gleichzeitig
lesen. Ja klar, ich würde das strengstens empfehlen, ja. Das auch weiterzulesen. Ja. Ich bin auch gerade dabei in den letzten 50 Seiten jetzt. Und es ist ein unglaublich tolles Porträt von nicht nur jetzt einfach Brüssel als Brüssel, sondern Brüssel als Synonym für alle Schwierigkeiten, aber auch alle grossartigen Sachen, die die EU repräsentiert. Ja. Und was dann noch dazu kommt, es ist dann noch ein Krimi drin. Es ist auch sehr lustig. Es ist auch eine Kritik am Funktionieren von der EU. Also, ich meine, der ganze Beamtenapparat kommt dort drin vor. Ich finde, das ist ein Buch, wo, was das anbelangt, EU und Europa fast wichtiger ist als ein Fachbuch im Moment.
Ja.
Eben, es bestätigt in dem, was du ja sagst, oder? Es sind Stimmungen, die zum Teil wichtig sind, die einem vorwärts treiben oder die einem irgendwie auch ein bisschen anödet und dann dazu bringen, gewisse Sachen zu bekämpfen.
Total.
Aber also, komm, wir gehen doch mal über Europa raus. Du warst ja ein Jahr lang, glaube ich, in Jerusalem und hast dort studiert. Wie bist du dazu gekommen? Warum und was hast du dort genau studiert?
Ja, ich bin eigentlich relativ spontan mit meinem Professor ins Büro hineingelaufen und gesagt, ich will gerne ins Austauschjahr. Er hat gesagt, ja, fände gut, wenn sie einfach Spass haben, was ich völlig verstehen könnte. Oder wenn sie auch etwas lernen. Und dann habe ich gesagt, ja.
Aha, ich würde das bei der Universität, stelle ich mir das viel ernster vor, nein, als dass der Professor sagt, wenn sie Spass haben.
Nein, ist das nicht so. Aber auf jeden Fall hat er mir nachher Jerusalem so das erste Mal erzählt und gesagt, er sei selber auch gewesen damals und hat das total also eine intensive und ja, weiterentwickelnde Erfahrung empfunden. Und dann hat es eben auch das Stipendium gegeben von der Stiftung Nordmann, wo dem sind pro Jahr eine Stipendiantin oder Stipendiant unterstützt hat. Ja, dann hat er mich eigentlich sehr unterstützt, dort mich zu bewerben und so bin ich dann auch dazu gekommen und habe dort dann eigentlich Zeitgeschichte, auch weitere Vorlesungen besucht, viel auch so ein bisschen über deutsch-jüdische Intellektuelle und natürlich Antisemitismus, Zweiter Weltkrieg, Totalitarismus und das sind natürlich Erfahrungen, die einen prägen.
Das ist klar. Wie ist denn das Alltagsleben in Jerusalem? Wie hast du dort gelebt?
Ziemlich crazy. Ich muss sagen, am Anfang, es ist eben gerade so zusammengefallen. Ich war dort 2 Wochen im Land und dann hat es wieder so eine Intensivierung gegeben, Konflikt mit Gaza. Und dann hat wirklich das erste Mal seit 1970 wieder so Sirenenalarm gegeben in Jerusalem. Und so die gefürchtige Stille nach so einem Alarm und irgendwie, das ist so etwas, was mir nie mehr wird, irgendwie, das werde ich nie mehr vergessen.
Das sind dann Sirenenalarm wegen Raketen?
Ja, genau, sie haben ja wahnsinnig intelligente halt so, wie soll man sagen?
Das Abwehrsystem.
Genau, und wenn halt eine Rakete in einen gewissen Umkreis von einer Stadt reinfliegt, dann gibt es Alarm automatisch und ich hatte zu dem Zeitpunkt gar nicht gewusst, wo wir so einen Bunker haben. Und ist ja auch nicht schlimm gewesen. Ich hatte auch nie persönlich Angst gehabt, aber das Verrückte ist halt in Jerusalem, es eskaliert dermassen schnell, von einem Tag auf den anderen. Und man weiß halt nie, wann die nächste Steigerungsstufe irgendwie eintritt.
Hast du auch ein bisschen Kontakt zu beiden Seiten gehabt?
Mhm, auf jeden Fall. Und ich finde, das war auch das Wichtige gewesen, oder? Sich dort auszutauschen und auch über die Emotionen, die dann plötzlich wieder so angeschaltet werden. Irgendwie.
Haben dann im studentischen Bereich dort finden Diskussionen statt? Zwischen den beiden Lagern?
Ja, man muss sagen, an der Hebrew University, wo ich studiert habe, gibt es arabische und palästinensische Studierende, aber sie sind jetzt nicht in der Gleichzahl vertreten. Und es gibt sicher viele auch, ich sage jetzt tendenziell eben linke, progressive Studierende, die unbedingt an diesem Dialog interessiert sind.
Aber es Wieso gibt halt sind auch das nur linke und progressive?
Härtere Stimmen, ja. Also man muss schon auch sehen, wie das Lager, also wie die politische Lage ist in Israel. Und es ist so verhärtet. Also ich bin dort weggegangen und ich muss sagen, ich habe gedacht, jo, also ich weiß nicht, wie das je kann gut gehen. Und ich bin sehr eine optimistische Person. Ich wünschte mir wirklich, dass dort Lösungen zu finden sind. Aber, ja.
Es ist ja eine Stadt mit einer wahnsinnigen Geschichte. Mhm. Und es gibt darüber auch ein grossartiges Buch, Jerusalem, von Simon Sebag Montefiore. Wo ich mal nicht gelesen habe, weil es ist mir wie ein grosser Brocken war, aber wo ich drin herumgestöbert habe und auch das Bildmaterial angeschaut habe dort drin und so. Übrigens auch von einem Historiker, der sehr anschaulich kann schreiben kann. Er hat auch eine tolle Stalin-Biografie im Übrigen geschrieben. Also einer, der sich auch lesen lässt, nicht von jemandem, der jetzt eigentlich ein Fachhistoriker ist.
Ja.
Ist das, was er so ein bisschen dort schreibt, also spürt man das? Immer noch die gewaltige Geschichte und einfach was, das ist ja ein Kulminationsort von verschiedenen Religionen, Tendenzen und Epochen. Spürt man das in Jerusalem?
Absolut. Und das ist auch das, was es so faszinierend macht. Also ich will jetzt nicht, dass es so spirituell tönt oder so, aber es hat
das macht nichts. Ich meine, Podcast kann auch manchmal spirituell übergeben.
Nein, also es nimmt einem einfach ein. Es ist wirklich eine andere Stadt. Es ist wie, man ist so in einem Flash rein und es ergreift einem und berührt einem auf eine ganz besondere Art und Weise. Ich kann es ganz schlecht beschreiben, aber ich glaube, jeder, der dort mal war und vielleicht auch die Chance hatte, ein paar Tage dort zu sein und nicht jetzt, ich sage jetzt nur die auch Pilger zu sehen, wo halt teilweise schon sonderbare Erscheinungen sind in dem Moment, oder mit Verlaub. Aber wirklich, es hat so eine besondere Kraft in der Stadt. Und ich
und der Flash, wo du jetzt sagst, der hat nicht dazu geführt, dass es so stark war, dass du dort geblieben wärst oder dass du wieder hin oder?
Ich gehe schon immer wieder. Man lässt sich jetzt wieder dann anders ein auf die Stadt und setzt an einem anderen Punkt an. Ich habe auch übrigens wahnsinnig lange, ich habe nach einem halben Jahr abbrechen. Ich dachte, was für ein crazy place. Alle Spinner da. Entweder hassen sie sich wegen der Siedlung oder sie hassen sich wegen der Religion oder sie haben irgendwelche, also auch als Frau war das so krass gewesen. Eine Freundin von mir ist angespuckt worden in einem Bus, weil sie irgendwie einen Rock angehabt hat.
Ich habe angespuckt von einem
ultraorthodoxen Jude, ja. Wo ich gefunden hat, das ist total daneben, aber hallo, wir sind da in einem staatlichen Bus, oder? Auf der Linie von der Uni zu einem anderen Quartier und fahren halt oder durch gewisse Quartiere, wo auch ultraorthodoxe Juden den Bus nutzen. Das habe ich voll krass gefunden.
Und also das ganze Spektrum von Radikalisierung gibt es da.
Völlig. Und auch die Geschichte in dem Sinn, oder? Gewisse Leute hören nicht auf, das zu erzählen. Also auch die Grausamkeiten vom Zweiten Weltkrieg. Und die sind passiert und die berühren mich jedes Mal einfach wieder massiv. Und also ich habe dann dort schon gefunden, es ist irgendwann so eine dicke Post, wenn man so als Schweizerli irgendwie in so einem, oder? Aus dem Hintergrund, den wir haben, in so eine Gemengelage hineingeraten. Aber gleichzeitig glaube ich, bin ich mega daran gewachsen. Also ich bin froh, da war und nicht noch etwas anders.
Jetzt hat ja der amerikanische Präsident, Donald Trump, will ja jetzt das Jerusalem so aufwerten, indem er findet, das ist jetzt die natürliche Hauptstadt und die USA zügelt jetzt ihre Botschaft dann irgendwann mal dort hin. Wie ist dir das eingefahren, wo du das gehört hast?
Also wie soll ich sagen, ich finde, wenn all die Leute, die ich kenne, dort eben auf beiden Seiten sozusagen, die haben vor allem einfach einen friedlichen Alltag leben und ein Leben können bestreiten, das möglichst konfliktfrei ist. Und
egal, wo dann die Botschaften stehen.
Nein, aber mehr im Sinne von, ich glaube einfach, dass der Move von Trump dem nicht sehr förderlich ist.
Und es ist kaum ein Move von Trump, glaube ich, Frieden förderlich.
Ich finde es einfach ohne Not und sehr dumm.
Es gibt ja ein paar, die dann argumentieren und sagen, ja, es ist ja sowieso ein Fakt, dass es die Hauptstadt ist. Wie viel spielt denn so eine symbolische Bedeutung vom Standort von so einer Botschaft noch eine Rolle?
Ich finde, also es ist ja noch etwas anderes,
ob es hat doch auch mit Stimmung zu tun, ein bisschen, oder?
Ja.
Und mit feinstofflich.
Aber dort wünschte ich mir eben die Empathie, zu verstehen, was für eine unglaublich grosse Symbolkraft das hat. Es ist absurd, wenn man dort in dieser Altstadt sich befindet und weiss, um den einen Quadratkilometer metzgen sich Menschen rund um die Welt. Also, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Einfach
also dort im Zentrum, auch im religiösen Zentrum, wo,
genau,
wo der Klagemur ist, wo die Moschee ist, wo
genau.
Alles dort ist, genau.
Genau.
Wo all die Religionen und all die Exponenten, die ja nur den Frieden und die Liebe propagieren und predigen, dort gehen sie mit dem Messer aufeinander los. Mal bildlich gesprochen. Sie gehen ja mit wesentlich Unheimlicherem aufeinander los, also mit Messer.
Und das ist verrückt eben auch an dieser Stadt. Und darum ich, ja, eben, voilà, ich habe alles gesagt, was ich zu sagen habe zu dem Entscheid.
Aber es hat dich doch ein bisschen geprägt, oder? Das Jahr dort, nehme ich an.
Unglaublich. Unglaublich.
Wo bist du sonst noch eigentlich gereist? Nicht unbedingt jetzt studieren, aber reisen?
Ja, also verschiedentlich. Wobei ich muss sagen, ich war zum Beispiel das erste Mal in den USA, vor einem Jahr. Und gerade so am Tag vor der Wahl von Trump bin ich hingeflogen.
Oh, das ist aber gerade ein guter Umstand.
Ja, und bin auch an Women's March gegangen, dann zwei Tage später in Washington D.C. mit diesen 2 Millionen Menschen, das war eine total eindrückliche Erfahrung. Die Madonna, die ich gesehen auf der Bühne, super cool. Ja, noch die folgende Woche mit der Muslim Band und so. Und dann habe ich jeden Tag 2 Stunden Fernsehen geschaut und irgendwie alle Sender. Und, das war sehr eindrücklich. Und sonst halt eben so im Nahen Osten auch, in gewissen Ländern noch. Mich interessiert halt Europa schon auch sehr. Und sich ein bisschen einzulaufen auf die verschiedenen.
Bist du jetzt heute gerade von Berlin zurückgekommen?
Ja.
Hast du gesagt? Ist das businessmäßig oder for fun, privat?
Nein, das ist lustigerweise eine Freundin, Anna, die ist 30 geworden. Und ich kenne sie aber eben aus Jerusalem, weil sie ist ja dort Ärztin war. Und jetzt Jetzt habe ich sie in Berlin besucht, wo sie jetzt im Moment wohnt. Und ja, so ist das. Es ist eigentlich auch noch schön, den Bogen jetzt das zu erzählen, wie das zusammenkommt.
Du hast ja, das habe ich jedenfalls gelesen gehabt, du hast gern klassische Musik und Tanz. Also du hast auch so eine, auch in dem, wenn man das anschaut, merkt man ein bisschen, du hast eigentlich so ein bisschen eine bürgerliche Attitüde. Als junge, aktive Frau, ein bisschen untypisch zum Teil, würde ich jetzt mal sagen. Und fast ein bisschen, wirklich, ich meine es nicht negativ, was ein bisschen altmodisch, was das anbelangt. Also es ist die klassische Musik und der Tanz, ich nehme, es ist klassischer Tanz.
Nein.
Wenn du dich interessierst. Nicht.
Nein, nein. Aber ich kann gerne das noch erzählen.
Aber so Tanztheater, so eine Idee?
Nein,
erzähl gerne, ja.
Ja, also konkret zum Tanzen, da geht es mir darum, Dampf abzulassen. Mit Freundinnen oder auch alleine, manchmal zu Hause, einfach zu lauter Musik, sich zu bewegen. Egal, wie blöd es aussieht manchmal. Einfach so ein bisschen. Für mich ist es wirklich eine Form von sich spüren und ja, sich bewegen.
Zau rauslassen?
Ja, genau. Und auch zu verschiedenster Musik. Also,
dann hörst du aber nicht klassische Musik
nein,
dazu?
Nein, eigentlich nicht. Nein.
Was ist denn die Musik, die du hörst, wo du gerne dazu tanzt?
Hip-Hop oder Elektro oder...
Ah, oh, eben. So dann bist du also dann doch wieder
ja, ja,
bei der ganz...
nein, total.
Neue, moderne Linie.
Genau. Mhm. Und was mich halt eben an der klassischen Musik interessiert, ist einfach... ich soll sagen, es ist mir bewusst, dass es sehr eine elitäre Kunstform ist, oder eine, die auch sehr lange eigentlich sehr einem exklusiven Kreis zugewandt oder überhaupt offen war und auch nach wie vor, oder ich meine, angeschaut an den Billettpreisen, kann einfach nicht jeder ins Opernhaus gehen oder in die Turnhalle.
Ja, gut, da beim Opernhaus, da steigt ja dann der Staat ein bisschen ein.
Genau.
Und hilft ein bisschen genau. Mit 80 Millionen
ja.
Im Kanton Zürich.
Natürlich, aus. Sehr grosszügig. Und eben andere schauen dann halt in die Röhren, oder? Das muss man auch sagen.
Also schauen in die Röhren, du meinst jetzt Fernsehröhren oder meinst du...
Nein, ich meine, es sind von eben andere Branchen oder
genau.
Submilieus von, würde ich sagen, eben so innovativer oder wichtiger Kunstenarten können halt mit weniger Mitteln auskommen.
Das stimmt. Und zum Teil ist es auch ein bisschen der Kreativität förderlich, wenn man ein bisschen für die Nahkunstformen, wenn man nicht gerade zu betoniert wird mit Subventionen.
Ah, das eh.
Das sage ich also, so viel aus eigener Erfahrung.
Das glaube ich
aber
auch.
Man muss einfach genau wissen, wo sind Subventionen sinnvoll und wo nicht.
Genau. Und was ich eigentlich wollte sagen, ist wirklich, mich berührt das einfach auf eine besondere Art, die klassische Musik. Ich kann es auch nicht sagen, aber für mich ist das wie eine Ferien, wenn ich kann ein Stück hören mit mir allein.
Das habe ich auch. Das ist bei Musik das Tollste, weil es bringt Sachen einem zum Klingen, wo eigentlich nichts anderes so die Fähigkeit dazu hat, um das auszulösen.
Und so zum Teil Bilder oder Emotionen, die ich auch damit verbinde.
Also bei mir sind das eher Tierfilme.
Ja, ist gut.
Bei mir sind das Tiervideos, wo bei mir sofort Tränen auslösen.
Ja?
Ja, ja. Also da bin ich sowas von...
Welche Art regt dich denn
Ich glaube, da kann man bei mir alles haben, wenn man mit Tierfilmen kommt.
Ja?
Ja, ganz allgemein. Einfach irgendwie, ich weiss nicht, die Unschuld von der Kreatur, obwohl die gar nicht so wahnsinnig unschuldig sind, wie sie manchmal aussehen, oder? Aber Jungtier... Oder also irgendein Video, wo man sieht, es wird ein Strassenhund gefunden und der ist verletzt und ist verhungert fast und so. Und dann wird er aufpäppelt und dann kommt er zu einem ganz schönen, tollen Ort. Also ein klassisches Märchen. Doch, da werde ich sehr emotional. Also ich schaue ja die Filme darum nur noch allein.
Aha.
Weil das kann niemandem
zu lassen.
Ja, genau.
Ja,
genau.
Ja.
Aber wie viel hat... gut, jetzt sind wir... mit in den Emotionen rein, wo wir ja beide ein bisschen lachen müssen, weil ja das etwas Seltsames ist.
Aber das ist doch das Wesentliche.
Ja, natürlich,
das ist das Leben.
Ja, klar. Und das wollte ich gerade fragen. Die Emotionen und Politik. Es ist ja ein Ursprung, eigentlich auch eine Emotion, oder? Also du hast jetzt zum Beispiel, entweder du lehnst dich auf wegen einer Ungerechtigkeit oder etwas, was dir selber nicht passt. Ja. Oder Es muss ja nicht jetzt immer, vieles kommt ein bisschen aus Abneigung aus und aus Hass und aus Abgrenzung, oder? Das gibt es natürlich auch. Mhm. Aber das sind ja auch Emotionen, wenn du so willst.
Klar. Also das ist für mich, ich finde das entscheidend. Und was ich glaube, was einer der grössten Fehler ist, wo die Aufklärer und eigentlich die die Ordnung geschaffen haben, die demokratische, begangen haben, ist, dass sie das Gefühl haben, der Mensch ist ein rein rationaler Akteur. Ich meine, die Emotionen haben eine Bedeutung, sonst wären sie wegevolutioniert worden. Das ist eigentlich so klar für mich. Und ich verstehe nicht, warum man... Also, auf eine Art verstehe ich es natürlich aus der Ideengeschichte raus. Man ist davon ausgegangen, dass man gesagt hat, ja, wenn man so Emotionen thematisiert, dann kommt es nachher sofort wieder so ein bisschen rein, eben so eine verklärte Sichtweise von der Welt rein. Das wollen wir aber nicht. Aber handherum auch, ja, Gefahr für die Redefreiheit. Und das war halt der liberale Gründer ein wahnsinnig wichtiges Anliegen gewesen. Und gleich, ich glaube, das führt mitunter dazu, dass wir vielleicht heute, also ich wage das mal so zu behaupten, aber in einer Ordnung leben, wo ein Mensch eigentlich nicht taugt. Wir leben in einer politischen Ordnung, wo man vorgibt, es gäbe den Homo economicus und alles sind rationale Entscheidungen, die Menschen treffen. Und dabei weiss man, dass doch eigentlich, also man muss annehmen, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Und die Frage ist mehr dort für mich halt, wenn man das annimmt als Fakt und eben endlich auch mal das würdigt, was bedeutet das für uns und auch was bedeutet am Schluss die Gewinnung vom Menschen oder von Emotionen, oder? Wo man einfach sieht, dass das in der Geschichte von der Menschheit sehr erfolgreich von den Rechten gemacht worden ist. Oder?
Das wollte ich gerade sagen. Also ich meine, dein Lieblingsfind, die SVP, die schafft eigentlich sehr wohl mit Emotionen. Und, genau. das sehr, also genau. Die Klaviatur der Emotionen beherrscht die SVP eigentlich sehr gut. Genau. Und sie ist fast die erste Partei, die das so auf das gesetzt hat, auch das Schweizbild, auch das Feiern von, irgendwie von Schlachten, wo wir gar nicht sicher sind, hat es die überhaupt gegeben, genau. Vom Moorgarten, ja, angefangen von der Gründung von unserem Bundesstaat, das sind alles emotionale Momente.
Genau.
Und das Singen von der Nationalhymne, ja, im Parlament, oder? Wenn man es dann hört, ist es dann eher unfreiwillig komisch, aber... Ja. Die Emotion dahinter, die ist wahrhaftig bei denen, offenbar.
Völlig. Und ich meine auch dort, ich erinnere mich an eine Situation, die ich erlebt habe. Es hat ja den Historikerstreit in der Schweiz eben vor rund 2 Jahren, wo es eben darum gegangen ist, wie sich auch dann der André Hollerstein zum Beispiel eingebracht hat und eben erzählt hat, wie vernetzt die Schweiz schon immer war. Und nachher die SVP, die halt eben behauptet, nein, schon damals... Ja. In Marignano haben wir uns verteidigt und so.
Ja, und wir sind Mitglied vom Deutschen Reich bis sehr lang, ich glaube, bis zum 30-jährigen Krieg,
allerdings.
Oder was? Da bin ich nicht behaftet bei dem, aber so ja. Nicht nur um das herum.
Genau. Und ich weiss noch,
1291, da waren wir einfach eine kleine Gemeinde gewesen, vom grossen Deutschen Reich.
Absolut. Und ich weiss aber noch, und das hat mich sehr geprägt, an einem Podium dann, wo glaube der Roger Köppel quasi, es war ein Weltwochenpodium, wo dann aber eben der André Hollerstein auch drauf gesessen ist und die Gegenposition vertreten hat. Er hat nachher am Schluss bei den Fragen hat ein älterer Herr eben die Hand aufgestreckt und dem Herr Hollerstein, also sehr anständig, aber sehr bewegt, gesagt, nehmen Sie uns doch nicht unsere Geschichten weg. Also.
Ja, da hat er ja gar nicht Unrecht. Und das genau. Muss man ja nicht wegnehmen. Die Frage ist einfach, muss man mit diesen Mythen unsere heutigen Probleme erklären?
Genau. Und ich glaube, aber was ich daraus will, oder? So sind wir geprägt. Das ist das, was uns bewegt. Und das meine ich, was ich vorher gesagt habe, oder? Emotionen, das ist das Leben, oder? Also was nicht ist, was nicht auf der Haut ist, das ist nicht, glaube ich. Und was auch mal schürft auf der Haut, ich glaube, das ist das, was uns wirklich befasst. Und dem wird irgendwie zu wenig Rechnung getragen. Und hankerum eben, was du vorher gesagt hast, oder? Die SVP ist die Partei, die am besten weiss, wie man in einer Mediengesellschaft, in der wir heute leben, muss Politik machen. Wie man eben die Emotionen schürt und regt und lenkt. Und dort...
Das ist das eine Verdienst. Es gibt noch etwas anderes, nämlich, dass sie angefangen hat, deutlich zu reden, was sie findet, ist Sache. Oder eine Zeit lang war ja unsere Schweiz auch ein bisschen so im Schwamm hinein von dieser immerwährenden grossen Koalition, in der wir ja drin sind. Und die SVP, gut, ich meine, mit all diesen Auswüchsen, die es dann gegeben hat, oder, hat aber mal zumindest gesagt, wir finden, wir wollen das und das. Und ihr dort habt wegen dem und wegen dem Unrecht. Mhm. Und das hat auch ein bisschen, ich würde mal sagen, in den letzten 20 Jahren so ein bisschen zu der Klärung der Standpunkte immerhin beigetragen.
Ja, auch zu einer starken Polarisierung.
Ja, die aber ist aber gar nicht so schlecht, dass die Polarisierung ist dort ein bisschen nötig war, finde ich. Mhm. Weil es ist, eine Zeit lang ist das so ein wischiwaschi Konkordanzland gewesen.
Ja, verstehe ich. Aber ich glaube halt schon, was man nicht vernachlässigen darf, ist, was mit dem passiert ist und mitgeschleikt worden ist. Oder? Also, es hätte, und das versuche ich auch immer den Leuten im Ausland dann zu erklären, oder? Wenn sie sagen, was, 30% so gross? Oder? Und ich will sagen, ja, mit der Bewegung von der SVP nach rechts sind eben auch ist das ganze Spektrum mitgerutscht. Oder? Also, das ganze politische Spektrum hat sich nach rechts verschoben. Also, der Grundton der Meinungen ist rechter geworden.
Hat aber gleichzeitig eben auch die rechtsextremen Tendenzen auch gerade aufgefressen.
Eben, das ist natürlich immer die grosse Frage. Ist das so? Wird man das?
Ich glaube schon, dass das so ist. In dem Sinne ist die SVP immer noch ein grosser Unterschied zu einer AfD.
Ja, aber gleich. Also ich meine, wenn man auf dem Blatt Papier schaut, was dort steht. Und das glaube ich eben, die wenigsten Leute haben das Kraft bzw. mitgerutscht, oder? Es sind krasse Forderungen und sie ähneln denen von der AfD teilweise sehr.
Ja, darum finde ich ja die AfD die SVP auch in dieser sehr geil.
Genau, und da muss man auch in dieser Deutlichkeit können sagen können. Und was für mich eben dort auch noch, um wieder so ein bisschen auf die Stimmung zu kommen, noch mehr, also nebst wirklich diesen teilweise krassen Forderungen und Positionen, mitschwingt, ist, wie die politische Kultur sich verändert hat. Und ich meine, ich bin wirklich nur aufgewachsen in so einem Hetzklima und in so einem eine Initiative nach der anderen. Man treibt also die anderen Parteien vor sich her. Hat durch eine finanzielle Übermacht und eine diskursive Übermacht einfach, oder?
Das war der Auslöser für deine politische
Aktivität.
Ja,
genau. Aktivität. Und ich finde wirklich, die SVP schafft es halt, eine politische Kultur zu prägen, die eben in dem Sinn Tendenzen befördert gegen die liberale Vorstellung von einer Demokratie. Wirklich gegen. Und das muss man mal so
Obwohl
sagen.
Obwohl sie behaupten, sie seien Bewahrer von dieser
ja,
Demokratie.
Ja, das sagen sie, aber es stimmt einfach nicht. Sie wollen überhaupt nicht das einzelne Bürger ins Zentrum wecken. Überhaupt nicht. Sie stellen die Mehrheit über die Minderheit. Und das ist das Illiberalste, was man machen kann. Es ist eine hohe Sauerei, dass sie da noch von sich behaupten können, sie seien die wahren Hüter von der Demokratie. Das stimmt einfach nicht. Ihnen sind Grundrecht scheißegal im Ernstfall. Und das muss man rausstreichen und dort ist für mich die klare Trennlinie zwischen was ist eben wirklich liberal, was ist demokratisch orientiert und was ist es nicht. Und Entschuldigung, dass ich jetzt ausfällig geworden bin, aber ich
finde... Du musst dich nicht entschuldigen.
Das ist die entscheidende Frage. Und über die müssen wir reden können und die müssen wir so klar ansprechen. Und etwas anderes, was mich noch beschäftigt, gerade wie wir es vorher davon hatten, für mich gehört eben auch ganz wesentlich dazu, dass wir nicht nur über also liberal, ja gut, da können wir über den Begriff diskutieren, aber was ist die Schweiz? Dass man die Deutungshoheit über das, was die SVP wirklich ja strategisch versucht zu kapern und teilweise sehr erfolgreich schon geschafft hat, zurücknehmen und wieder zu dieser politischen Mitte irgendwie führen und sagen, was ist eigentlich die Schweiz, was macht sie aus, wo kommt sie her und wo soll sie hin? Und dass wir uns mit dieser Frage alle zusammen befassen und dass das nicht alleine der SVP überlassen wird, dass wir einen Patriotismus entwickeln. Und ich meine einen, der ohne, in dem Sinn, dass es diskriminierend auskommt, das Nationalistische, das einen Patriotismus hat, das ist mir bewusst. Aber ein Selbstbewusstsein und irgendwo einen positiven, auch integrierenden Stolz darüber, was die Schweiz ist und die Gesellschaft und wie wir uns die vorstellen. Und
das stimmt. Das ist alles... Da stimme ich zum Teil wirklich fast bei allem zu. Auf der anderen Seite, weil man vorher das noch kurz verglichen hat mit der AfD. Mhm. Ich habe natürlich mit dem auch gemeint, dass wenn die 30%, die die SVP wählen, mehr oder weniger, eher ein bisschen weniger jetzt in letzter Zeit, das ist irgendwie wie so ein Pool, der zusammengefasst ist und man das Gefühl hat, dass der irgendwie die Obergrenzen erreicht hat. Ich meine, wenn man ja dann schaut, was ist die Mehrheit wirklich in dem Land, das Sagen hat, das bestimmt? Zum Teil ja noch krasser in den Regierungen, in den Einzelnen, wo die SVP noch mehr in der Minderheit ist, als bei den 30%, die sie ausmachen im Parlament. Dann muss man doch sagen, okay, die sind jetzt da mal, ich sage es jetzt ein bisschen salopp, parkiert. Und viel mehr Einfluss werden sie nicht haben. Natürlich muss man immer schauen, dass man kämpft gegen solche Auswüchse. Und das machen die ja. Bei dem bist du bekannt worden in der Schweiz, eben mit dem Kampf gegen Durchsetzungsinitiativen. Und auch bei den Initiativen, die noch kommen werden. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwie einen Rechtsrutsch gibt, der sich immer vergrößert. Oder hast du das Gefühl, dass das findet statt?
Nein, mein Punkt ist ja eben, einerseits geht es darum, wie viel zahlenmässig, wie gross ist die Partei, wie viele eben Leute stellt sie in den Parlament und in die Exekutive.
Eben dort, da hat man ja klare
genau,
Zahlen.
Genau, das hast du gesagt. Aber ich glaube, das andere, und eben, das ist natürlich meine Sicht auf die Welt, aber ich glaube, was wirklich entscheidender ist, ist irgendwie die diskursive Hoheit. Und das schafft die SVP eben besonders erfolgreich, weil sie weiss, wie man in der Mediengesellschaft muss Politik machen. Sie wirken viel grösser, als sie sind. Das habe ich als genial gefunden bei der Durchsetzungsinitiative-Abstimmung. Dass wir zusammen mit vielen anderen Organisationen es geschafft haben, dass eben die 70%, die grosse eigentlich Mehrheit, oder? Also es ist eine deutliche Mehrheit, dass die aufgestanden ist und gesagt hat, hey, uns gibt es und wir finden im Fall etwas anderes gut.
Ohne den Mechanismus, dass jetzt ein grosser Exponent von so einer Partei angeht und ein paar süffige Sätze sagt, wo dann alle Medien darauf abfahren, sind ihr so ein bisschen angekommen und sind sehr argumentativ eigentlich vorgegangen.
Ja.
Ist das jetzt auch ein bisschen, wenn wir jetzt so wieder auf etwas Aktuelles kommen, auch ein bisschen das, was man jetzt muss machen bezüglich der No-Billag-Initiative? Ich meine, da hat jetzt ja Operation Libero wirklich auch das Feld wieder betreten und man muss sagen, das sind eigentlich die guten Campaignerinnen und Campaigner, die jetzt loslassen da und eben auch mal etwas richtig sagen und weniger darum diskutieren, wenn man jetzt die SRG oder wenn man sie nicht, muss sie reformiert werden oder nicht. Ja, natürlich, die meisten finden, sie muss reformiert werden. Aber wo ihr von Operation Libero jetzt da in den Kampf hier gekommen sind, ist etwas gesagt worden, man redet nicht unbedingt einfach nur pro und contra SRG, sondern es geht um einen Verfassungsartikel. Es geht um, wie behandelt unsere Verfassung die Medienpolitik. Und das habe ich jetzt das Entscheidende gefunden. Und da könnte man jetzt genau das Argumentative brauchen gegenüber dem Wust von Vorwürfen von Leuten, die irgendeine Sendung nicht gefallen haben oder wo finden, es sind alle links bei der SRG und noch möglicherweise noch alle schwul auch noch. Also es ist ja ein erbärmliches Niveau zum Teil, was sich da jetzt zeigt. Was ist deine Strategie jetzt?
Also was unser Anliegen ist wirklich die Grundsatzfrage hinter einer Abstimmung zu diskutieren. Und ich möchte auch wirklich behaupten, man kann einem Bürger viel mehr zumuten, als man manchmal den Eindruck bekommt, dass das Parteien machen. Ich glaube, man kann noch so komplizierte Sachen einfach erklären. Und das ist die Herausforderung, das müssen wir schaffen in einer Demokratie, wo halt Bürgerinnen und Bürger, egal wie hoch studiert sie sind oder was für einen Bildungshintergrund haben, wir dann gemeinsam darüber entscheiden, wie unsere Gesellschaft aussehen soll und welche Gesetze, welche Verfassungsartikel ihre Grundlage bilden, sozusagen. Und das ist die Herausforderung und dort versuchen wir, in dem Sinne einen Beitrag zu leisten. Oder? Ich glaube, man kann populär sein, ohne populistisch zu sein. Und das ist die Herausforderung.
Ja, das zeigen wir auch. Das ist ja das, was mir an Operation Libero selber gefällt. Aber was heisst das jetzt bezüglich No-Billag? Es gibt natürlich da auch sehr süffige und sehr populäre und auch angriffige Behauptungen von den Befürwortern der Initiative. Und es gibt auch ein paar Argumente, die ich ein bisschen verstehe, nämlich das Prinzip, dass man nur gerne für etwas zahlt, wo man selber auch auswählt. Natürlich, das geht dann gerade wieder in den Hintergrund, indem man alles andere sagt, was man als Bürger zahlt, solidarische Teilnahme an einem Staat.
Schulen, Autobahnen.
Genau. Nur jetzt hier bei den Medien, wie siehst du denn, dass der Ausgang von dieser Abstimmung, also angenommen, so wie es aussieht, ich wage ja jetzt mal irgendwie eine Prognose, dass es knapp abgelehnt wird, knapper, als sich das viele werden wünschen. Was heisst das nachher für die Medienpolitik in der Schweiz?
Ja, also ich kann nicht hellsehen und ich wage auch keine Prognose. Ich glaube, wir müssen wirklich wahnsinnig kämpfen bis zum Schluss. Für die Medienlandschaft, da bin ich zu wenig auch Fachperson, muss ich sagen, um zu sagen, wie sich das verändern wird. Aber was ich hoffe, ist, dass wir in dem Sinn, das streben wir an mit unserer Kampagne, wir einen Beitrag leisten können, auch über das Abstimmungsresultat aus, dass den Leuten wieder ins Bewusstsein gerufen wird, was der Wert ist eben von Information, von neutraler Information, von Information in allen Landessprachen, in allen Regionen von dem Land.
Und was der Willensnation Schweiz eben auf medienpolitischem Gebiet bedeutet.
Genau. Und dass wirklich das nicht nur die Bahnhofstrasse interessiert, sondern eben auch, was im kleinsten Dorf von dem Land passiert, dass man auch über das hört, oder? Und das ist das, was ich mir wünsche. Und das andere, was mich sehr bedenklich stimmt, ist wiederum, was ich gesagt habe, so ein bisschen die politische Kultur, wie die sich verändert im Land. Und die Libertären gibt es schon länger. Sie sind noch nie so mächtig auftreten wie jetzt.
Es ist auch ein bisschen modisch geworden.
Es ist so ein bisschen geil, es ist so ein bisschen
Dreihauen. Es ist ein bisschen ein Gadget, oder?
Und ganz ehrlich, meistens sind es irgendwelche junge Männer, die einfach so ein bisschen schlägeln wollen. Easy, kann man machen.
Schlägeln? Also aber auf verbalem Gebiet?
Ja, ja. Und sie kommen einfach so ein bisschen, sie kommen wahnsinnig viel Aufmerksamkeit darüber. Und das finde
also,
ich noch
viel lässiger. Also du findest, die neue Tendenz zum Libertären ist ein bisschen Testosteron gesteuert?
Ja, ich das ist jetzt natürlich eine steile Ansage, aber ja, schauen wir mal, wer das da alles immer schreibt und tut. Und, also mir gefällt es einfach nicht. Ich finde es viel zu oberflächlich. Ich finde es viel zu radikal. Ich finde es viel zu weit weg vom Leben. In dem Sinn, einfach so in einer Glasglocke hinein.
Es ist ja bequem.
Es ist sehr bequem.
Man kann sagen, hey, der Staat geht mich nicht an. Genau. Ich bin ich. Und es ist sehr hedonistisch auch. Und es hat nicht viel eigentlich mit dem Grundgedanken von dieser Schweiz zu tun.
Nein,
und das verstehe
Ego.
Ich dann auch
es
nicht, dass da ein paar die dauernd die Schweiz propagieren und dauernd das Wort Schweiz bei allem anführen und finden, sie seien noch Bewahrer von dieser Schweiz, dass die nicht merken, dass sie mit dem eigentlich die Schweiz, die sie bewahren wollen, zerstören.
Ja, das ist sowieso eigentlich einer der grössten Widersprüche ihrer Art. Aber ich finde wirklich, ich finde es so ein bisschen... Auch so ein bisschen der Zynismus teilweise und so die Locken vom Hocker. So irgendwie finde ich es einfach...
Genau, also
es nicht... bringt uns nicht weiter. Und das meine ich eben. Ich finde es besorgniserregend, wenn man sieht, wie sogar eben unsere liebe NZZ sich anstecken lässt von dem Gedankengut. Und wie sie...
Also ich habe das Gefühl, sie lässt sich nicht nur anstecken,
ja,
sie steckt selber an.
Ja, also zusehends.
Unsere liebe NZZ.
Ja, und ich muss sagen... Das meine ich mit auch die Folgen über den Abstimmungskampf aus, die mich eigentlich wie noch mehr besorgen, sozusagen. Also jetzt nur mal, wie das wird ausgehen.
Was wird der nächste?
Es geht wirklich Geschirr kaputt und ich bin sehr besorgt darum, dass man das auch wieder flicken kann.
Mhm. Das ist ein schönes Schlusswort, dass man das wieder flicken kann.
Ja.
Also da hoffen wir auch auf Operation Libero und auf dich.
Ja, wir hoffen,
dass du vieles von dem könnt flicken.
Mhm.
Danke für das Gespräch.
Danke dir.
Jaco Podcast. Mehr oder weniger regelmäßig auf watson.ch und radio24.ch.